Okay, ihr Lieben, wir kriegen Zeitprobleme. Wenn jemand Glauben hat für Zeitverlängerung, so mit dem Schatten, der dann stehen bleibt oder sowas, ja, das wäre sehr hilfreich. Jetzt kommt ein Stück Lehre, was ganz, ganz, ganz zentral ist für all die, die spüren, sie sind im Gefängnis oder sie kommen nicht weiter und sie laufen gegen eine Wand und sie fühlen sich eingeengt. Und auch für die, die sagen, ja, wie kann ich effektiver Menschen helfen? Wie kann ich meinen Auftrag wahrnehmen? Wie kann ich Menschen in die Freiheit führen? Ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, was wenig beachtet wird zu diesem ganzen Thema Schutz und Freiheit vor teuflischer Beraubung und Belästigung. Epheser 4, 27. Dort ein ganz kleiner Satz, aber der hat's in sich. Und ich werde mehr als anderthalb Stunden brauchen, um zu erklären, was dieser Satz bedeutet. Und wahrscheinlich werde ich heute Abend auch noch einen Teil nehmen müssen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Was für eine kleine, nette, harmlose Formulierung. Gebt dem Teufel keinen Raum. Man würde denken, ja, welches normal tickende Gotteskind wird denn so etwas tun? Dem Teufel Raum geben. Nun, wenn du ins Alte Testament schaust, es ist voll von Geschichten, von Menschen, die sagen, Gott ist unser Gott und unser Helfer und unser Retter. Und sie haben permanent mit den Dämonen getanzt und permanent sich an falsche Götter gewandt und permanent dem Teufel in ihrem Leben und in ihrer Nation Raum gegeben. Und immer wieder sehen wir, sie haben teuer dafür bezahlt. So, wir wollen verstehen, was das bedeutet für uns heute. Gott ist nicht an formalem, äußerlichen Gehorsam interessiert. Es beeindruckt ihn nicht, dass du Mitglied einer Gemeinde bist, dass du pünktlich jeden Sonntag zum Gottesdienst kommst. Das sind keine Dinge, mit denen man Gott beeindrucken kann und die auch dem Teufel keinerlei, dem er keinerlei Wert beimisst, sondern was zählt alleine ist, wie wir tatsächlich leben. So, die Frage ist, wie gibt man dem Teufel Raum? Und das wollen wir wissen, damit wir es nicht tun oder nicht mehr tun. Ja, wie gibt man dem Teufel Raum? Und die allgemeine Antwort ist ganz einfach, indem man sich auf sein Niveau begibt, indem man sich mit seinen Sachen umgibt, indem man mit ihm, mit seinem Wesen und mit seinen Werten übereinstimmt. 1. Thessalonicher 1,19, hier spricht Paulus von dieser neuen jungen Gemeinde in Thessalonich, was andere über diese Gemeinde sagen, denn sie selbst verkündigen uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Hier hast du eine neutestamentliche Definition, was Bekehrung ist. Bekehrung ist nicht, ich nehme Jesus auf, ich sage Ja zu Jesus und integriere ihn in mein bisheriges Leben, sondern Bekehrung nach dem Neuen Testament ist, sich abwenden von den Götzen. Nur dann ist man imstande, dem lebendigen Gott zu dienen. Man kann nicht dem lebendigen Gott dienen, solange man sich nicht abgekehrt hat von den Götzen. Und das ist, worum es geht, einen Schnitt zu machen zwischen dem Alten und dem Neuen. Und viele, viele Menschen sitzen in Gemeinden und sie haben nie mit dem Alten gebrochen. Und man fragt sich ja, warum kommt's nicht, geht's nicht vorwärts? Warum immer dieselben Probleme? Warum wachsen sie nicht? Weil sie das Alte festhalten, weil sie immer noch mit dem Alten verbunden sind und nicht wirklich das Alte losgelassen haben und hinter sich gelassen haben. Und ich will einige Bereiche ansprechen, wo das notwendig ist, wirklich einen Schnitt zu machen, wirklich eine echte Entscheidung zu treffen, die wirklich real ist in unserem Leben und nicht nur irgendwie so eine intellektuelle Zustimmung. Und zuallererst will ich sprechen über den ganzen Bereich von dem Dämonischen, dem Okkulten, dem Götzendienerischen, dem Übernatürlichen, das nicht von Gott kommt. Nicht alles Übernatürliche ist von Gott. Es gibt zwei Quellen des Übernatürlichen. Und das eine ist der lebendige Gott. Und jede übernatürliche Erfahrung außerhalb einer Beziehung mit Gott und außerhalb des Wortes Gottes ist vom Teufel. Und das ist mir vollkommen egal, was für gewaltige Dinge du da erlebt hast und welche mächtigen Visionen du da gesehen hast und was da alles in deinem Leben an wundersamen Dingen passiert sind. Wenn das nicht im Einklang ist mit dem Wort Gottes, wenn du nicht unter der Herrschaft Christi lebst, dann ist es Dämonenzeugs. Und wir müssen mit dem Alten brechen. Lass uns einmal zur Apostelgeschichte gehen. Da sehen wir in Kapitel 19 eine gewaltige Erweckung in dieser Stadt Ephesus. Und das war eine götzendienerische Stadt. Und da gab es viel, viel dunkle Dinge. Und dann lesen wir, was die Neubekehrten getan haben. Vers 18. Viele von denen, die gläubig geworden waren, sie kamen und bekannten und verkündigten ihre Taten. Viele von denen, welche vorwitzige Künste, das sind magische Künste, Zauberei getrieben hatten, trugen alle Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten den Wert derselben und fanden ihn zu 50.000 Stück Silber. Also wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Hier waren Menschen, die waren schon bekehrt. Die waren schon ins Reich Gottes gekommen, aber sie mussten noch einmal zurückschauen und sie mussten einen Bruch vollziehen mit ihrer okkulten Vergangenheit. Und sie haben das ganze Zeug, was sie benutzt haben für ihre Zauberei, das haben sie zusammengetragen auf einen großen Haufen und haben das Zeug verbrannt. Warum haben sie das nicht bei eBay verkauft? Das Geld hätte man dann in die Gemeinde geben können. Ich meine, da wäre doch ein nettes Sümmchen zusammengekommen. 50.000 Silberstücke, das sind 50.000 Tagelöhne ungefähr. Ja? Also überlegt mal, was ein ordentlicher Handwerker pro Tag so einnimmt, beim Stundenlohn von vielleicht 50, 60, 70 Euro oder so. Ja? Dann arbeitet er den ganzen Tag und das 50.000 Mal, da kommt schon was zusammen. Ja, da hätte ja die Gemeinde schon neu bauen können. Und sie haben das alles verbrannt. Warum haben sie das verbrannt? Weil sie ihre Sünden bekannt haben. Bekennen ist etwas anderes als zugeben, ich habe das und das gemacht. Bekennen ist, ich nenne meine Sünde im Lichte Gottes, so wie Gott sie nennt. Ich bewerte meine Taten, wie Gott sie bewertet. Wenn er sagt, es war böse, es war finster, es war ein Gräuel, es hat ihn gekränkt, es hat ihn gereizt zum Zorn, dann stimme ich mit Gott überein. Sage nicht, ja, ich war auch früher mal so ein bisschen in der Esoterik und wenn ich meine Sünde bekenne, dann verurteile ich meine Taten. So viele Male im Gespräch erlebt man, Menschen sind schon bereit, ihre Dinge zu nennen. Aber das ist nicht bekennen. Bekennen heißt mit Gott übereinstimmen und es verurteilen. Das heißt Sünde bekennen, mit der Sünde brechen, entschieden sein, davon völlig Abstand zu nehmen. So, das ist, was sie getan haben. Und jegliche übernatürliche Beschäftigung oder Beschäftigung mit dem Übernatürlichen außerhalb des erlaubten biblischen Rahmens, außer des Heiligen Geistes mit seinen Gaben und so weiter, ist eine offene Tür für den Feind. Und wenn wir in unserem Leben vor der Bekehrung Türen aufgetan haben mit dem Feind, sind das wie Verträge. Und diese Verträge sind auch nach der Bekehrung noch gültig. Und die sind so lange gültig, bis wir diese Verträge brechen. Das ist eine Illusion und das entspricht keinerlei seelsorgerlicher Erfahrung. Man ist neu bekehrt, man ist beim Herrn und alles Alte ist vorbei. Das ist dummes Zeug. Das Alte lebt munter weiter, weil kein Bruch vollzogen ist. Ja, diese Leute waren bekehrt. Die hätten das sagen können, Wir sind angenommen, wir sind Kinder Gottes, wir haben den Heiligen Geist. Das beweist, alles ist in Ordnung. Nein, sie haben einen Bruch vollzogen und haben sich ganz, ganz, ganz getrennt von diesem Zeugs. Und das Wort Gottes ist voller Warnungen im Alten Testament von Beschäftigung mit der teuflischen Seite des Übernatürlichen. 3. Mose 19, 26. Ihr sollt nicht Wahrsagerei noch Zauberei treiben. Im selben Buch, Kapitel 20. Und die Seele, die sich zu den Totenbeschwörern und zu den Wahrsagern wendet, ihnen nachzuhuren, wie derselbige Seele, werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte des Volkes. Denkt an das tragische Ende von Saul. Warum ist er in solche Verwirrung gekommen? Ja, weil er dem Teufel Raum gegeben hat. Ja, weil er nicht Gott die Ehre gegeben hat und sich an Gott gehalten hat und schlussendlich sogar dann diese Totenbeschwörung dort hat vornehmen lassen. Und es gibt ganze Reihe von solchen Schriftstellen, die von dieser Thematik handeln. Vielleicht noch eine lese ich vor. 2. Könige 17. Sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen. Weißt du, das ist eine esoterische Kurse gibt, da kannst du lernen, durchs Feuer zu gehen. Ja? Das ist keine Geschichte von früher. Und sie trieben Wahrsagerei und Zauberei und verkauften sich zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zu reizen. So dieser ganze übernatürliche Bereich. Ist explodiert in den letzten Jahrzehnten. Als vor 45 Jahren ich mit ein paar Kumpels und sich beschäftigt haben mit dem Übernatürlichen, da gab es in unserer Stadtbücherei 3-4 Bücher über das Thema. Und man konnte an den Stempeln lesen, dass diese Bücher fast überhaupt nicht ausgeliehen werden, dass niemand sich dafür interessierte. So in einer Stadt von 60.000, da war eine Handvoll von Verrückten, die haben sich um dieses Thema gekümmert und es gab 3 Bücher. Heute gibt es ganze Buchhandlungen nur mit dem Thema Esoterik und Zauberei und Okkultes und so weiter. Und dann noch diese ganzen Internet-Shops und so weiter. Das ist unglaublich, wie das alles explodiert ist. Und damals gab es 3 Leute, die haben sich für Yoga interessiert. Heute bietet jede Volkshochschule Kurse an für jede Hausfrau. Und das in 45 Jahren. Das ist unglaublich, wie sich das alles verändert hat. Und mit welcher Selbstverständlichkeit das Dämonische, das Okkulte, das Esoterische einen Platz gefunden hat in der Mitte unserer Gesellschaft. Da sind dramatische Dinge passiert. Und der Grad der dämonischen Verseuchung hat enorm zugenommen. Und du kannst davon ausgehen, fast jeder, der heute sich bekehrt, der hat ein Päcklein. Und er muss mal Gepäck abladen und er muss mal freigesetzt werden von all den Dingen, mit denen er sich da beschäftigt hat und wo er sich drauf eingelassen hat. Drogen, Meditation, Yoga, asiatische Kampfsporten, irgendwelche Arten von Religionen, Geheimbünde und was es da alles gibt. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann rate ich dir, dass du mit dem Heiligen Geist mal Hausputz machst. Erstmal ganz wörtlich, ganz buchstäblich mal durch dein Haus gehst. Was hast du da für Bücher zu stehen? Was hast du da für Videos zu stehen? Was haben die für Inhalte? Was hast du da für Zeug stehen? Vielleicht noch eine nette Buddha-Statue von deinem Thailand-Urlaub. War teuer, aber schön. Wie kannst du sagen, ich lebe für Jesus, ich lebe für seine Ehre und du hast Dinge vom Teufel in deinem Haus? Wie geht das? Wie passt das zusammen? Ich möchte nicht einen Knopf oder einen Faden oder irgendwas vom Teufel haben in meinem Haus. Ist genug, dass es in der Welt ist, aber nicht in meinem Haus. In meinem Haus soll Reinheit sein, da soll Jesus sich wohlfühlen. Und wenn da Dinge vom Teufel sind, Jesus kann sich nicht wohlfühlen in deinem Haus. Und da wird eine komische Atmosphäre sein. Und es wird sich auf dein geistiges Leben vor allen Dingen auswirken. So, was sind da für Dinge, die eigentlich da nicht hingehören? Ja. Die Oma, die so merkwürdig okkult drauf war. Die gibt dann dem Enkelkind, bevor sie stirbt, noch den Ring und sagt, den musst du aufbewahren. Wenn du mich wirklich lieb hast, dann musst du den immer bei dir haben. Oder ein Amulett oder irgendwas am Hals oder irgendetwas. Viel Schmuck, der heute zu kaufen ist aus Asien, ist besprochen. Leute tragen unbedenklich irgendwelche seltsamen chinesischen Schriftzeichen an der Kette oder lassen sich das tätowieren und haben keine Ahnung, was das für Flüche sind. Aber es ist cool. Es sieht doch schick aus. Ja. Und wenn du dann mit Christen über solche Sachen redest, dann sagen sie, ach komm, sei doch nicht so. Gott, ist das ist doch egal. Er sieht mein Herz an und es ist ihm egal, was ich da im Haus habe und das bedeutet mir ja nichts. Der Buddha, der steht da nur, weil der da schon immer stand und das bedeutet mir ja nichts. Er ist ein Symbol für etwas, was Gott ein Gräuel ist. Fremde Religionen öffnen Menschen für Dämonen. Das sind nicht einfach nur harmlose Weltanschauungen. Hinter Hinduismus und Buddhismus und vielem anderen Zeug sind Dämonen. Und wenn der Heilige Geist Raum hat in deinem Leben und du dich in die Ordnung Gottes hineinbegibst, dann werden dir die Augen aufgetan und dann siehst du diese Dinge. 1. Korinther Kapitel 10, Paulus redet hier über Götzendienst und er sagt, das, was die Nationen opfern, das opfern sie den Dämonen. Was Nationen opfern, das opfern sie den Dämonen. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Das muss er Christen sagen. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit Dämonen. Das sollte doch eigentlich normal sein. Wir haben Gemeinschaft mit Gott, mit dem wunderbaren Heiligen Geist und mit seinem Wort, aber doch nicht mit Dämonen. Aber Paulus muss das sagen, weil diese Leute eine falsche Freiheit hatten. Ach komm, wir sind doch Kinder Gottes und Gott schützt uns, das macht doch nichts. Und Gott ist nicht so pingelig wie du. Ihr könnt nicht das Herrnkelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht das Herrntisch teilhaftig sein und des Dämonentisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwas stärker als er? Gott der Bibel sagt von sich, er wird durch Götzen gereizt. Zur Eifersucht. An einer Stelle im Alten Testament heißt es, ihr habt mich gekränkt mit euren Götzen. Gott hasst Götzendienst abgrundtief und er hat nichts damit zu tun. Und er hat ein Riesenproblem, wenn seine Kinder an der Stelle liberal sind und sagen, ach komm, mach doch alles nichts. Ja, wir reizen ihn zur Eifersucht. Aber viele Gläubige sind so wenig bewandert im Wort und sie kennen Gott aus Erfahrung so wenig, dass die Idee, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, das ist ihnen völlig fremd. Sie kennen das überhaupt nicht und sie können sich das gar nicht vorstellen. Oder sie kommen mit menschlichen Argumenten und sagen, Eifersucht ist doch Sünde, Gott hat doch keine Eifersucht. Es gibt ja eine heilige Eifersucht. Und der Vater sagt, ich habe meinen Sohn gegeben, damit du zu mir kommen kannst. Und ich werde es nicht dulden und akzeptieren, dass du irgendetwas vom Teufel in deinem Leben hast. Weil mein Sohn hat bezahlt und dich vollkommen erkauft und losgekauft aus der Hand aller deiner Feinde, damit du jetzt mir dienen kannst. Und wie kann das sein, dass du noch Händchen hältst mit dem Teufel? Wir müssen die heilige Eifersucht Gottes kennenlernen. Und das wird so wenig verkündigt. Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich in Gemeinden das Thema anspreche. Die gucken mich an und denken, wo kommt der denn her? Was erzählt der denn für Sachen? Das habe ich ja noch nie gehört. Das kann gar nicht sein, weil ich das noch nie gehört habe. Das ist mir vollkommen fremd. Das kann nicht Gott. Dann kommen sie zu mir und sagen, das ist nicht der Jesus, den wir hier kennen. Ich sage, genau, das ist das Problem. Ihr kennt einen selbstgemachten, religiösen, handzahmen Jesus, aber nicht den mit Feuer aus den Augen, mit Schwert aus dem Mund, der das Böse richtet, der nicht bereit ist, das Böse in seinem Haus zu akzeptieren. Diesen Jesus kennt ihr nicht. Das ist das Problem. Und deswegen haben wir so eine liberale Haltung und sind so großzügig. Jetzt lass uns einmal ein bisschen näher die Passage in Epheser 4 anschauen. Und dann sehen wir, dass es noch einen ganz anderen Bereich gibt, der so harmlos ist, dass die allerwenigsten auf die Idee kommen würden, das hat etwas zu tun mit dem Teufel Raum geben. Epheser 4, 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt und sündigt dabei nicht. Vermutlich ist es eher eine Frage als ein Ding. Du weißt, im Griechischen gibt es keine Satzzeichen. Und wenn ein Satz nicht mit einem Fragewort, wer, wo, was, wie, eingeleitet ist, dann bleibt es dir überlassen, ist das eine Frage oder ist das eine Aussage? Und ich glaube, dass diese Übersetzung nicht zutreffend ist. Zürnt und sündigt aber nicht. Weil es gibt so viele Aussagen über den menschlichen Zorn und nie ist das etwas, kannst du schon, aber du musst aufpassen. Das Menschenzorn richtet nicht an, was gut ist. Er fragt hier, ihr zürnt und dabei sündigt ihr nicht? Wie geht denn das? Und später kommt noch einmal Zorn vor und du siehst, dass diese Art des Verständnisses dieses Satzes viel mehr Sinn macht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das heißt, bring das in Ordnung, was du in deinem Zorn angerichtet hast, bevor der Tag vorbei ist. Nimm das nicht mit in die Nacht. Also sagt er nicht, ihr dürft ruhig zürnen, müsst nur aufpassen, dass er nicht dabei sündigt. Sondern er sagt, ist das so? Ihr zürnt und sündigt aber nicht. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig und mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Die Dinge, mit denen wir dem Teufel Raum geben, sind dieselben Dinge, mit denen wir den Heiligen Geist betrüben. Das ist dieselbe Sache, einmal negativ ausgedrückt und einmal positiv ausgedrückt. Ja. Und in dieser Liste, die hier aufgezählt wird, sind gar nicht Dinge, die wir als große Sünden ansehen würden, so terroristische Anschläge, Bankeinbrüche, Mord oder so etwas, sondern ganz normale Dinge, die in fast jeder Gemeinde an der Tagesordnung sind. Lästern, verächtlich, negativ, abwertend über andere sprechen, verächtlich reden. Oder Lästerung könnte auch übersetzt werden mit Verleumdung. Wie ist Verleumdung akzeptabel in christlichen Kreisen? Und wie viele Gemeinden schneiden sich selber vom Segen ab, indem sie Diener Gottes verleumden, die sie nie kennengelernt haben, aber von denen sie Gerüchte gehört haben und die sie einfach blind angenommen haben und geben das weiter. Und sie schneiden sich vom Segen ab, den sie so dringend bräuchten, weil sie überall Stempel verteilen. Der hat das und der macht das und der ist so und der ist das und der gehört zu dieser Richtung und der vertritt diese schlimmen Dinge und. Und diese Leute haben das einfach von ihren Leitern übernommen. Und haben nie geprüft, was ist wirklich die Wahrheit. Und geben ungeprüft Gerüchte weiter. Und verleumden Männer und Frauen Gottes. Es gibt ganze Lästerforen im Internet, wo junge Leute, die keine Ahnung haben vom Wort Gottes, die nichts verstehen vom geistlichen Dienst, wo die sich in einer schrecklichen, respektlosen Art und Weise äußern über Diener Gottes. Und wo sie alle Ordnung Gottes außer Kraft setzen und wo sie ihre negativen Erfahrungen da irgendwie breit treten, als wenn das die Bibel sagt, wenn du von jemandem verletzt worden bist, dann meldest im Internet. Nein, die Bibel sagt, dann gehst du hin und bringst das in Ordnung, bittest um Vergebung oder erklärst dem anderen, er hat dich verletzt und legst ihm nahe, er soll doch bitte das in Ordnung bringen. Und wenn das nicht funktioniert, nimm jemand anders mit dazu zur Hilfe, aber nirgendwo steht, du breitest das vor der ganzen Welt im Internet aus, nirgendwo steht so etwas. Aber weil heute kein Respekt mehr ist vor den Ordnungen Gottes und weil das Wort nicht mehr gilt, gehen Menschen einfach nach ihren Gefühlen und denken, weil sie verletzt worden sind, haben sie ein Recht, ihre Wut in die ganze Welt auszuspucken. Aber dadurch wird nichts besser. Ich verteidige in keiner Weise geistlichen Missbrauch. Bitte versteht mich nicht verkehrt. Ich bin einer wenigen in Deutschland, die ihre Stimme erhoben haben gegen geistlichen Missbrauch. Ich habe ein Buch geschrieben, gebt mir meine Gemeinde zurück, über geistlichen Missbrauch und habe dafür von hochkarätiger Leiterschaft eine Menge Prügel bekommen, weil ich Nestbeschmutzer bin, weil ich offenbar gemacht habe, was für Dinge da laufen in der charismatischen Szene an vielen, vielen Stellen. So, ich befürworte nicht geistlichen Missbrauch. Aber geistlicher Missbrauch, so schlimm er ist, kann geheilt werden. Und er wird geheilt, wenn wir uns an die Ordnung Gottes halten und nicht unsere Wut freien Lauf lassen. Und in so einer zerstörerischen Art und Weise über andere sprechen. Da ist immer noch Respekt, auch egal, was jemand dir angetan hat. Gott will immer noch, dass du ihn als Person, als Geschöpf Gottes respektierst. So, schauen wir uns einige dieser Dinge an. Legt die Lüge ab. Was hat Lüge mit Raum geben für den Teufel zu tun? Nun, wenn du das Wesen des Teufels von dem Wort her kennst, dann weißt du, er ist der Lügner von Anfang an. Und wenn Lüge Teil deines Repertoires, wenn Lüge Teil deines Lebens ist, wenn Lüge von dir in normaler Weise gebraucht wird, um dich aus schwierigen Situationen rauszuholen oder dir Vorteile zu verschaffen, dann hältst du Händchen mit dem Teufel. Es gibt eine dramatische Schriftstelle in Jesaja, die uns das zeigt, Jesaja 28. Vers 15. Denn er sagt, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Sheol einen Vertrag gemacht. Wir haben dir einen Vertrag mit dem Tod gemacht. Ein bisschen weiter im Vers 15 am Ende heißt es, wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns verborgen. Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns geborgen. Und indem sie das getan haben, haben sie einen Vertrag gemacht mit dem Tod. Und dann rate mal, was mit ihrem geistlichen Leben los war. Wenn ein Gläubiger einen Vertrag macht mit dem Tod, dann kann er Seminare besuchen, dann kann er Gottesdienste besuchen, dann kann er sogar Dienste übernehmen in der Gemeinde. Aber die eigentlichen Ziele Gottes, dass er wächst, in die Freiheit kommt, dass er immer mehr in das Wesen Christi umgestaltet wird, das wird er nicht erleben, weil er blockiert ist, weil er gebunden ist mit Ketten. Und erst wenn diese Ketten durchtrennt werden, dann kann er weitergehen und kann wachsen und kann die Dinge erleben, die Gott für ihn hat. So, die Frage ist, wie ist unsere Haltung zur Lüge? Ist in Notsituationen oder die wir als Notsituationen empfinden, ist da Lüge erlaubt? Können wir dann mit einer Lüge uns irgendwie aus der Affäre ziehen? Oder dürfen wir mit Lüge irgendwie uns Vorteile verschaffen? Jemand hat mir eine Geschichte erzählt von einem Frauentreffen in einer Gemeinde in Russland. Und eine Frau erzählt ganz freimütig, also so ähnlich wie hier Hartz IV gibt es für Bedürftige, gibt es staatliche Unterstützung. Und ähnlich wie hier musst du, um die zu beantragen, musst du einen Antrag ausfüllen und du musst erstmal sagen, was du hast, um festzustellen, bist du qualifiziert für diese Hilfe oder hast du nicht doch schon zu viel und du fällst irgendwie unter das Limit und du bist nicht berechtigt, diese Zuschüsse zu beantragen. Und ganz freimütig vor allen Frauen erzählt eine Frau dann, als sie dieses Papier ausgefüllt hat, um ihren Besitzstand darzulegen, ich war gezwungen zu lügen. Was für eine Denkweise. Ich war gezwungen zu lügen. Also wenn sie angegeben hätte in Wahrheit, was sie hatte, hätte sie das Geld nicht gekriegt. Aber sie wollte unbedingt das Geld haben, so sie war gezwungen. Die arme Frau, stell dir mal vor, die war gezwungen, die war Opfer. Was für eine Verdrehung der Tatsachen. Menschen sind Täter und stellen sich als Opfer dar. Wie wenig Licht ist in dieser Gemeinde. Und eine einzige Frau hat bemerkt, was für ein Blödsinn das ist, was sie da erzählt hat. Alle anderen Frauen haben mit ihr Mitleid gehabt. Ach ja, du Arme, du warst gezwungen zu lügen. Das kann ich gut verstehen, es ging mir auch so. Wie wenig Licht, wie wenig Erkenntnis, wie wenig Verständnis vom heiligen Gott ist in einer solchen Gemeinde. Was passiert da eigentlich? Was bedeutet für die Christ sein? Ich war gezwungen zu lügen. So sei da ganz klar, sei da völlig eindeutig und sag, Lügen, auch Notlüge, kommt nicht in Frage in meinem Leben. Egal, was es mich kostet und egal, was für Nachteile ich in Kauf nehme. Und ich werde Lügen niemals benutzen, um Vorteile mir zu verschaffen. Und ich werde auch nicht heucheln und ich werde nicht irgendwie nette Dinge sagen, die ich gar nicht glaube, um dem anderen eine Freude zu machen. Auch eine Form von Lüge. Man sagt nette Dinge. Ja, erst tuscheln die beiden Frauen, aber was hatten die da für ein ekliges Kleid an? Da steht der Gehorben, ist ja furchtbar. Und dann kommt die Schwester, ach hallo Süße, oh, hast du aber ein schönes Kleid an. Ekelhaft ist das. Und in einer solchen Gemeinde wird sich der Heilige Geist nicht wohlfühlen, weil das Heuchelei ist. Und die Lüge soll ohne Heuchelei sein. Wir sollen nicht nette Dinge sagen, die wir gar nicht meinen. Wir sagen das, was wir meinen. Und wenn du das Kleid furchtbar findest, du musst nicht sagen, das ist ein absolutes schrecklicher Fummel. Aber halt deine Klappe. Ja? Und finde was anderes Nettes, was du sagen kannst. Ja? Aber rede nicht Menschen zum Munde. Das findet Gott ekelhaft. Und ich finde das auch ekelhaft. Und ich erlebe das immer wieder, dass Christen so ein Starkult irgendwie anfangen. Und manchmal auch mit mir. Und ich kann das nicht ausstehen. Ich finde das furchtbar. Oder man trifft andere Pastoren, von denen man weiß, die warnen vor mir. Ach Bruder, wie schön dich zu treffen. Wir sollten dich mal wieder in unsere Gemeinde einladen. Du warst schon so viele Jahre nicht mehr da. Ach, das ist aber schön, dass ich dich sehe. Und ich weiß, das sind Leute, die warnen vor mir. Der ist extrem, der ist gesetzlich, der ist ein alttestamentlicher Bußprediger. Ladet den bloß nicht ein, der macht euch alles in Scherben. Und dann triffst du solche Leute und dann sind die zuckersüß und erzählen dir ein Zeug. Du denkst, Herr, erbarme dich über diese Leute. Erbarme dich über diese Verlogenheit, über diese Unechtheit. Gott hasst die Lüge. Nichts in seinem Wesen hat irgendetwas zu tun mit Lüge. Und er möchte, dass wir das Böse verabscheuen. Das möchte er von uns. Dass wir das Böse verabscheuen. Das ist ein Befehl, nicht ein Vorschlag. Ja? Römer 12. Verabscheut das Böse. Keine Sympathien. Nicht es benutzen für unsere Zwecke. Vor ein paar Jahren war ich in einer ganz beklemmenden Situation und durch meine eigene Nachlässigkeit, nicht mit mutwilligem Vorsatz, aber durch Nachlässigkeit, wo ich nicht klar war, wo ich nicht genau war, bin ich in eine Situation gekommen, wo ich kurz davor stand, oder eigentlich es war schon beschlossen, ich würde Riesenprobleme bekommen und einen großen Nachteil in meinem Leben bekommen. Und mir wurde Angst und Bange bei dem Gedanken, wie soll mein Leben weitergehen, wenn das passiert? Und in meiner Not bin ich zu einem Anwalt gegangen und habe ihm die Situation geschildert und habe ihm gesagt, das und das ist passiert und das droht jetzt. Gibt es irgendeinen Weg, das zu verhindern, was jetzt auf mich zukommt, legalerweise? Und spätestens dann fiel mir auf, dass das irgendwie ein sehr seltsamer Anwalt war. Also wenn man so Mafia-Filme sich vorstellt, die haben dann immer so Anwälte, die sie mit irgendwelchen Tricks rauspauken oder so. Und so kam der mir vor. Und er wollte dann wissen, wer ich bin und ob ich mich ausweise. Und er wollte wissen, ob ich nicht irgendein Spion oder ein Journalist bin, der irgendwie versucht, irgendwie solche korrupten Anwälte irgendwie zu identifizieren oder so. Und ich habe ihm dann erzählt, wer ich bin. Und er kann im Internet gucken. Und dann war er beruhigt. Und dann guckte er, ob keiner guckt oder so, und dann sagte er, also doch, es gibt eine Möglichkeit. ich kriegte Hoffnung. Es gibt eine Möglichkeit. Ja. Und dann erzählt er mir, es braucht bloß, dass du einen findest, der für dich lügt und du musst auch lügen. Und dann ist die Sache durch. Absolut, total sicheres Rezept, das funktioniert. Ich habe ihn angeguckt, ich habe gesagt, ich werde nicht lügen und ich werde niemanden suchen und finden, der für mich lügt. Die Sache ist vom Tisch. Das gibt's nicht. Und dann hat er gesagt, dann kann ich nichts für sie tun, dann wird das Schreckliche kommen, was sich da ankündigt. Es wird kommen. Und dann bin ich gegangen und dann habe ich gesagt, Herr, ich bin in deiner Hand. Ich brauche jetzt nicht dich als gerechten Richter. Ich brauche jetzt deine Barmherzigkeit. Manchmal brauchen wir Gott als Richter. Ja? Wenn dir dein Erbe streitig gemacht wird oder irgendwas, dann rufst du Gott als Richter an. Ja? Aber der Barmherzige ist, der gibt dir das, was du nicht verdienst. Oder er bewahrt dich vor dem, was du eigentlich verdienst. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Ich habe gesagt, Gott, ich bin in deiner Hand. Und wenn du das verordnet hast, um mich zu demütigen, um mir eine Lektion zu erteilen, dann soll es so sein. Und ich verspreche dir, wenn das Schreckliche kommt, ich werde dich preisen. Ich werde mich nicht beklagen und werde sagen, du bist gerecht und ich habe es verdient. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, dass das irgendwie an mir vorbeigehen könnte, wenn da Barmherzigkeit bei dir ist in diesem Fall, ich bitte dich, lass mich deine Barmherzigkeit sehen. Und Gott ließ mich ein paar Wochen zappeln und dann ist die Sache vom Tisch gewesen und ich war von dieser furchtbaren Beschränkung und Einschränkung und dieser schlimmen Situation, ich war gerettet. Und ich glaube, dass es ein Test war. Ein Test war. Und es hätte meinen Dienst beschädigt. Es hätte mein geistiges Leben beschädigt. Es hätte meine Beziehung zum Herrn zutiefst beschädigt. Und wie könnte ich, nachdem ich da auf diesen korrupten Deal eingegangen wäre, wie könnte ich dann über die Heiligkeit Gottes predigen? Wie soll das funktionieren? So, keinerlei Kompromisse mit der Lüge. Null Toleranz gegenüber Lüge. An anderer Stelle habe ich schon mal erzählt, aber ich werde es nicht in Einzelheiten erzählen. Die Geschichte von einem jungen Mann, der sich bekehrt hat, damals in meiner Jugendgruppe. Und das war ein ganz Ausgebuffter. Der hat sich das Ziel vorgenommen, bevor er das 30. Lebensjahr erreicht, will er ein pensionierter Beamter sein. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, nicht wahr? Und mit Lüge und Betrug hat er dieses Ziel erreicht. Und er wurde vorzeitig pensioniert wegen einer Verletzung, die er nur simuliert hat. Und er wurde als Beamter in Ruhestand geschickt, bevor er 30 war. Lebensziel erreicht. Aber dann hat er sich bekehrt. Und kein Mensch hat ihm das erzählt. Wir wussten von der Sache gar nichts. Kein Mensch hat ihm gesagt, aber er kam und hat uns das erzählt und hat gesagt, ich habe an die Polizei geschrieben und ich habe bekannt, dass ich sie alle belogen habe. Und ich werde jetzt dafür kämpfen, dass diese Berentung rückgängig gemacht wird und dass meine Pension aufgehoben wird. Niemand hat ihm das erzählt. Aber er hat gewusst, ich diene dem, der die Wahrheit ist. Und ich kann mit dieser Lüge nicht leben. Und ich kann nicht Geld kassieren, das mir nicht zusteht. Ich kann das nicht, ich darf das nicht. Andere hätten gesagt, Mann, das ist doch die Sache, jetzt bist du frei, du musst nicht arbeiten, jetzt kannst du dich auf den geistlichen Dienst vorbereiten, du kannst viel Zeit nutzen, du kannst viel beten, studieren und da wirst du großer Mann Gottes. Und er ist ein Mann Gottes geworden, weil Gott ihn groß gemacht hat und er ist Pastor geworden und hat einen Dienst gehabt als Kinderpastor dann und Gott hat ihn sehr gebraucht, aber auf Gottes Art und Weise und er hat auf das verzichtet. Und es war nicht einfach, das durchzukämpfen, weil sich herausgestellt hat, für seinen Fall gibt es keine Gesetze. Es ist noch nie vorgekommen, dass jemand seine Rente, klagt gegen seine eigene Rente. Es gab kein Gesetz. Und es ging nachher bis zum Innenminister und die Akte wurde dicker und dicker und dicker. Und in jeder Instanz hat er seine Geschichte erzählt, dass er errettet ist jetzt von dem, der die Wahrheit ist und er dient dem, der die Wahrheit ist. Und er kann mit dieser Lüge nicht leben, er ist nicht bereit, das zu akzeptieren. Und zum Schluss, weil es kein Gesetz gibt, haben sie ihn begnadigt. Sie haben gesagt, okay, wir haben keine Regelung, kein Gesetz dafür, aber wir begnadigen dich. Und sie haben diese Rente beendet. Das ist Integrität, das ist Wahrhaftigkeit, das ist wirklich Gott ernst nehmen. Und er hätte sicherlich, wenn er gewollt hätte, und viele Leute machen das so, Ratgeber finden, die genauso korrupt sind wie sie selber und die sie bestätigen, sagen, na klar, das ist jetzt vom Herrn und das musst du einfach dankbar annehmen und freudig und alles ist gut. Mit Lüge ist nichts gut. So in der Lebenslügen. Es gibt Leute, die fälschen ihren Lebenslauf, damit er besser aussieht. Bis hin zu Politikern. Die schreiben da rein, die haben studiert, die haben überhaupt nicht studiert. Kam raus neulich gerade, der eine Politiker. Ja, er war mal an der Uni und hat mal ein Gespräch mit einem Professor gehabt. Hat in seinen Lebenslauf ein Studium reingeschrieben. Aber die Wahrheit ist, er war einmal da und hat mit einem Professor gesprochen. Das war alles. Keine Lüge, weil Lüge uns verbindet mit dem Teufel und eine Tür aufmacht für den Teufel. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund. Sondern das, was gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Es reicht nicht aus, dass du dich darauf berufst, aber die Sache ist wahr. Ist das wirklich nützlich? Ist das wirklich hilfreich? Bringt das wirklich Gnade? Ich kann mich an eine Situation erinnern, im Pastorentreffen vor vielen, vielen Jahren, wo ich versagt habe, weil diese Dinge für mich nicht klar waren und weil ich noch viel zu tief drin war in Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Und irgendwie kam im Pastorenkreis das Gespräch auf einen Evangelisten, den Gott groß gemacht hat in Deutschland und der viel, viel Segen gebracht hat. Aber dann sind schreckliche Dinge passiert und hat auch seine Ehe zerstört und es sind einfach ungute Dinge passiert. Und er hat seinen Dienst verloren. Aber dieser Mann hat Buße getan und hat wieder zu seiner Frau gefunden und sie haben wieder geheiratet. Und Gott hat ihm wieder einen Dienst gegeben. Nicht mehr von dieser Dimension, wie es vorher war. Das war ein Dienst, der hat wirklich das Land berührt. Aber er kam wieder in den Dienst und dient dem Herrn. Und auf diesen Evangelisten kam einer der jüngeren Pastoren zu sprechen, der die alten Geschichten gar nicht kennt. So einer von den Jüngeren hat ihn irgendwie positiv erwähnt. Und dann einer von den Alten muss gleich den Finger heben, aber wir dürfen nicht vergessen, was damals gewesen ist. Und ich habe keinen Hintern in der Hose gehabt zu sagen, doch, wir müssen vergessen. Weil er Buße getan hat, weil er umgekehrt ist. Und es ist absolut nicht nötig, dass die alten Geschichten hier wieder auf den Tisch kommen und aufgewärmt werden. Es ist absolut nicht nötig. Und ich ermahne dich, Bruder, lass das sein. Ich hatte keinen Mut, das zu tun. Weil da so ein Altersunterschied war. Und das war so ein respektabler, anerkannter Mann Gottes. Die Bibel sagt, wenn Gott vergibt, dann vergisst er. Und wir sind seine Nachfolger. Was bedeutet das? Wenn wir vergeben haben, dann sollen wir auch vergessen. Und wir werden nicht alte Geschichten wieder aufwärmen, die niemanden heute mehr interessieren. Die vorbei sind, die Jahrzehnte zurückliegen und die überhaupt keine Bedeutung mehr haben für heute. Wir werden das nicht tun. Weil wir auf Gottes Seite sind, weil wir seine Natur haben und nicht die Natur des Verklägers, der Brüder. Wir haben nicht dieses Wesen. Alle Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Wenn wir nicht vergeben denen, die uns Unrecht getan haben, dann kommt eine Wurzel der Bitterkeit. Und die Bibel sagt, diese Wurzel der Bitterkeit wird viele andere verunreinigen. Wie? Durch Worte. Durch hässliche, böse, anklagende, negative Worte wird eine ganze Atmosphäre vernichtet und zerstört und beeinträchtigt. Und Wenn wir auf Unrecht, das wir erlebt haben, nicht mit Vergebung reagieren, dann sagt die Bibel ganz klar, dann öffnen wir uns für den Teufel. Matthäus, Kapitel 18. Und da ist diese Geschichte von dem vom König riesige Summe Schulden erlassen worden ist. Und unmittelbar nachdem ihm erlassen worden ist, geht er zu einem anderen, der ihm auch etwas schuldet, aber viel, viel weniger. Ja. Und er ist hart und er ist unbarmherzig. Obwohl der sagt, ich werde dir alles bezahlen, er hat ihn ins Gefängnis geworfen. Und als das der Herr dann erlebt hat, da sagt er in Vers 32, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht auch dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Ja, hätte er tun sollen. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, sagt Jesus, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Jesus redet hier von, wie der Vater sich verhalten wird, der Vater im Himmel, mit einem Kind Gottes, das sich weigert zu vergeben. Ich kenne viele, viele Gemeinden, in denen das nie gepredigt wird. Weil die Leute an einen lieben Gott glauben und an einen Gott, der seine Kinder ins Gefängnis steckt und ihnen dann Folterknechte noch zu Besuch schickt. An einen solchen Gott wollen sie nicht glauben. Aber Jesus sagt, so wird euer himmlischer Vater tun. Wer kennt den Vater besser als Jesus? Gott akzeptiert nicht, dass nachdem uns alles erlassen wurde, wir mit Kleinigkeiten irgendwie rummachen und Menschen am Kragen packen und sagen, du musst mir alles bezahlen und ich lass dich nicht wieder los. Das ist, was wir tun, wenn wir nicht vergeben. Wir packen Menschen, wir schütteln sie und sagen, bezahle du mir. Wir sind hart, wir sind unbarmherzig. Und damit begeben wir uns auf das Niveau des Teufels. Und deswegen kommt dann diese Konsequenz. Folterknechte, was eindeutig ein Hinweis auf dämonische Mächte ist. Wenn du Menschen helfen willst in die Freiheit, dann geh diese Bereiche durch. Wo sind sie noch verbunden mit der Finsternis? Wo gibt es Lüge in ihrem Leben? Wo haben sie nicht vergeben? Viel, viel, viel Heilung wird zurückgehalten wegen mangelnder Vergebung. Das ist vielleicht einer der Hauptgründe für ausbleibende Heilung unter Christen. Ich sage nicht, jeder, der nicht geheilt wird, hat nicht vergeben. Aber ich sage aus Erfahrung, dass das ein ganz, ganz häufiger Grund ist. Und wir müssen den Mut haben, weil wir ja Menschen lieben, weil wir ihnen helfen wollen. Wir müssen den Mut haben, diese Dinge anzusprechen. Und nicht irgendwie sich schonen. Wir müssen von Gott lernen. Der Gott, der Menschen hilft, ist der Gott, der Fragen stellt. So werde frei von Menschenfurcht und lerne Fragen zu stellen. Und wenn du irgendwie einen Eindruck hast, einen Verdacht hast, sprich das an. Du musst ja nicht verurteilen, du musst ja nicht irgendwie etwas behaupten, aber du kannst fragen. Und ich habe gelernt, dass es besser ist, irgendwie ein bisschen von der Seite zu kommen, ein bisschen indirekt zu fragen, als direkt. Weil wenn du einen Christen fragst, hast du vergeben? Alle Christen wissen mindestens, vergeben ist wichtig und sie sollten vergeben. Ob sie vergeben haben oder nicht, ist eine andere Sache. Aber auf jeden Fall, auf die Frage, hast du vergeben, werden sie artig alle nicken und sagen, ja, na klar. So ein bisschen von der Seite. Erzähl mal was von deinem Vater. Und dann hör auf den Tonfall. Nicht auf das, was gesagt wird, hör auf den Tonfall. Und wenn da ein Ton von Zorn, von Anklage, von Verachtung, von Verurteilen da ist, da kann der dir erzählen, was er will, er hat nicht vergeben. Der Ton macht die Musik so, hör auf die Musik, die da kommt. Und dann konfrontiere und dann sag, schau mal, Du sagst, du hast vergeben, aber die Art und Weise, wie du über deinen Vater oder deine Mutter oder deinen Lehrer oder deinen Pastor oder weiß ich nicht wen redest, zeigt mir, du hast nicht vergeben. Doch. Lass dich nicht beirren. Der Heilige Geist ist in solchen Situationen so massiv da. Und die Eindrücke, die du da bekommst, die sind so wichtig. Und bleib dabei und sage, ja, ich höre, du beteuerst das, aber ich bleibe dabei. Ich habe ganz stark den Eindruck, nein, das ist nicht der Fall. So geh nach Hause und bete. Eine Seelsorge ohne Hausaufgaben ist sinnlos. Hört das hier jemand? Seelsorge ist nicht, ich höre mir stundenlang das Leid des Betreffenden an. Seelsorge heißt, unter der Führung des Heiligen Geistes finde ich heraus, welche Gehorsamsschritte muss die Person jetzt gehen, um in die Freiheit zu kommen. Du hast nichts davon, stundenlang dir irgendwelche Geschichten anzuhören. Es gibt Menschen, die missbrauchen Seelsorge und freuen sich, hier ist mal endlich einer, der ist für mich da. Mich will ja keiner anhören, aber hier ist ein Seelsorger, der muss ja jetzt. Ich habe ja einen Termin. Und der muss jetzt. Und sie benutzen das als Sozialkontakt, als wie schön, dass mal einer da ist, der sich um mich kümmert. Aber dieser menschliche Trost, da ist jemand da, der sich um dich kümmert, der Anteil nimmt, macht dich nicht gesund, macht dich nicht frei. Was dich frei macht, ist die Wahrheit. Und wenn du dieses Prinzip erstmal verstanden hast, dass nur die Wahrheit oder der Gehorsam gegenüber der Wahrheit frei macht, wenn du das verstanden hast, wird die ganze Art und Weise, wie du Menschen versuchst zu helfen, sich ändern. Ja? Und du wirst verstehen, der Mensch ist in Problemen, ist gebunden, wird geplagt vom Teufel, was weiß ich, hört Stimmen oder hat sonstige Bedrängnisse und Albträume oder Zwänge oder was weiß ich. Dieser Mensch ist in Bedrängnis, weil es an Wahrheit fehlt, aus keinem anderen Grund. Weil Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, wenn da keine Freiheit ist, dann weiß ich, dann muss ich wissen, da ist Lüge. Es ist einfach nur dieser Satz praktisch angewandt. Wenn da nämlich Wahrheit wäre, wäre Freiheit. Jede Unfreiheit, merkt ihr das, besonders wenn du im Seelsorgedienst bist, aber auch für dich selber. Jede Unfreiheit beweist, dass dahinter eine Lüge ist. Ich sag mal was ganz Provokantes, aber das habe ich x-mal durchexerziert und erlebt und da lasse ich mich nicht von abbringen. Jeder Raucher ist ein Rebell. Das Problem ist nicht Rauchen, das Problem ist Rebellion. Und wenn du es schaffen kannst, im Heiligen Geist ihm zu zeigen, wo die Rebellion ist und er Buße tun kann, ist es ein leichtes, mit dem Rauchen oder mit irgendwelchen anderen zwanghaften Dingen aufzuhören. Weil was ist Rauchen? Nichts anderes als eine Sucht. Eine Sucht heißt, du bist nicht in der Lage, deine Autorität zu benutzen und zu herrschen, sondern du wirst beherrscht. Gefühle bestimmen dich, nicht Wahrheit bestimmt dich. Gefühle bestimmen dich. Ja, warum ist das so? Warum hat dieser Mensch keine Autorität und kann sagen, ja, mein Körper verlangt nach dem Gift, aber ich habe verstanden, dieses Gift zerstört meinen Körper. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und wer den Tempel verdirbt, den verdirbt Gott und das möchte ich nicht so. Lieber sterbe ich, als dass ich dieser Sucht weiter nachgebe. Aber das kann jemand, der in einer Haltung der Rebellion ist, der kann das nicht machen. Der kann sagen, ich bin Opfer, ich muss das, ich kann nicht Nein sagen. Wer so redet, hat nicht verstanden, was Erlösung ist, hat nicht verstanden, was er als Kind Gottes geschenkt bekommen hat. Die Autorität zu unguten Impulsen in Gedanken, Gefühlen, Fantasie oder im Körper Nein zu sagen, das ist die Autorität, die wir bekommen haben. Wir haben die Autorität, zu unguten Dingen Nein zu sagen. Die Sünde wird nicht mehr herrschen über euch, sagt das Wort Gottes. Aber nur, wenn wir unter der Gnade sind. Und in Rebellion sind wir nicht unter der Gnade. Da ist keine Gnadenpower da. Da können wir erzählen, was wir wollen, aber es funktioniert einfach nicht. So hinter allen Süchten steht eine Lüge. Zum Beispiel die Lüge. Ich weiß, dass das schädlich ist, aber ich kann nichts dagegen tun. Ist das so? Ist das, was Gott über dich sagt? Ist das die Erlösung? Was ist die Erlösung von Golgatha? Wir sind nicht mehr Sklave der Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen Impulsen folgen. Wir müssen nicht mehr. Wir können jetzt selber intelligente Wahl treffen und wir können sagen, das, was ungut ist, was zerstörerisch ist, was mich kaputt macht oder fett macht oder was auch immer, ich kann jetzt darüber herrschen. Aber herrschen kann nur jemand, der in der Gnade ist. Wer nicht unter der Gnade ist, kann nicht herrschen. Warum? Weil Gott widersteht dem Stolzen. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Dem Demütigen gibt er Gnade. Wir sollten in einer Gemeinde einen lieben Bruder zum Ältesten machen. Und wir schauten in seine Verhältnisse hinein. Und da war seine Frau. Und er erzählt uns, seit 17 Jahren versucht sie mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe gesagt, ich würde die Methode ändern. Weil eine Methode, die 17 Jahre nicht funktioniert, wo wollen wir die Hoffnung hernehmen, dass sie in den nächsten 30 Jahren funktioniert? Und ich habe versucht, Andeutungen zu machen, dass das was mit Haltung zu tun hat, dass das was mit Wahrheit zu tun hat, dass das was mit sich Gott unterordnen zu tun hat. Und dann ging ein Riesenfass auf und was, wie wir uns das anmaßen würden, so etwas Schreckliches zu sagen. Wir haben nichts Schreckliches gesagt, wir haben gesagt, da ist die Tür heraus aus der Bindung. Manche Leute verteidigen ihre Bindung und wenn du sagst, da ist der Ausgang, dann kommt die ganze Rebellion auf einmal gegen dich. Sie wollen gar nicht frei werden. Gott rettet uns von unseren Feinden, nicht von unseren Freunden. In Bezug auf Zorn sagt das Wort Gottes, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer. So ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Kein Schutz. Der Feind kann einfach beliebig reinspazieren. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer. So ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Und wir sind erlöst zu Selbstbeherrschung. Das ist eine Frucht des Geistes. Das ist das Wesen Christi. Und das ist, was der Heilige Geist in uns hervorbringen will. In den meisten Bibeln wird das übersetzt Enthaltsamkeit. Und das trifft nicht ganz die Sache. Es wäre viel präziser übersetzt mit Selbstbeherrschung. Dass wir unsere Emotionen kontrollieren können und nicht von Emotionen irgendwie weggetragen werden. In Bezug auf Verweigerung zu vergeben, habe ich ja mal eine ganz dramatische Geschichte erlebt in der Seelsorge mit einer jungen Frau, die schlimme Dinge erlebt hat von ihrer Mutter. Und ich habe ihr erklärt, wie wichtig für ihre Freiheit Vergebung ist. Und in dem Maße, als ich anfing davon zu sprechen, gab es auf einmal eine Veränderung in dieser jungen Frau und ihre Augen wurden wie Glas, so hart. Und ihr ganzes Gesicht hat sich verändert und man konnte sehen, wie Dämonen nach ihr greifen. Und ich habe gesagt, Verena, ich habe auf Knien vor ihr gesagt, du musst jetzt vergeben. Ich sehe, wie der Feind, weil du jetzt dich so verhärtest und weil du auf dein Recht pochst und sagst, meine Mutter hat das und das gemacht und der werde ich nie vergeben, das kann ich nicht vergeben. Meistens die Christen sagen, ich kann nicht vergeben. Sie sagen nicht, ich will nicht vergeben, ich kann nicht vergeben. Ja? Dann ist Gott ungerecht, wenn er dir gebietet, du sollst vergeben. Weil Gott ist gut und jedes Gebot ist mit einer Gnade versehen, dass du tun kannst, was er von dir verlangt. Gott verlangt nicht unmenschliche Dinge, die du nicht tun kannst. Wenn Gott gebietet zu vergeben, dann heißt das, es gibt eine Gnade zu vergeben. Er befähigt dich zu tun, was er dir gebietet. Er ist nicht ungerecht. So, wenn ein Christ sagt, ich kann nicht vergeben, dann meinte eigentlich, ich will nicht. Und dahinter ist oft die Idee, das verdient der nicht. Der hat mir so viel Schlimmes angetan und jetzt soll ich ihn einfach laufen lassen? ohne dass er bezahlt, einfach so, der darf jetzt frei gehen. Und ich kriege das nie zurück, ich kriege nie Erstattung, ich kriege nie eine Entschuldigung. Einfach so, das ist zu billig, das geht nicht. Und wieder halten wir Händchen mit dem Teufel und wieder begeben uns auf sein Niveau. Und wir sind gnadenlos. Und so haben wir Gemeinschaft mit dem Teufel. Und er kettet uns und er bindet uns und er beraubt uns und er kommt in unser Leben hinein. Und diese junge Frau ist so eisern bei ihrem Entschluss geblieben. Das war offensichtlich irgendwie ein wichtiger Moment, den Gott ihr angeboten hat, jetzt rauszukommen aus ihrem Gefängnis. Und sie hat das verweigert. Und diese dämonischen Mächte sind über sie gekommen und etwas passiert, was ich noch niemals vorher und auch nie wieder danach gesehen habe. Diese Frau wurde zum Denkmal. Ich habe dann mit einer Ärztin telefoniert und die hat mir den medizinischen Begriff irgendwie erklärt, irgendwas mit Stupor. Die Frau wurde zu einem Denkmal. Die hat sich nicht mehr bewegt. Die saß auf ihrem Stuhl, ich war völlig hilflos, die hat nicht mehr reagiert, ich konnte nicht mehr mit ihr sprechen, die hat sich nicht mehr bewegt. Ich sage, ich gehe telefonieren. Dann telefonierte ich mit der Ärztin und komme wieder, die sitzt immer noch genauso da. Die hat sich überhaupt nicht bewegt in all den Minuten. Und das Einzige, was noch möglich war, sie einzuliefern in die psychiatrische Klinik, wo man ihr nicht wirklich helfen kann, wo man einfach nur mit Medikamente, die irgendwie so absenkt, dass sie kaum noch irgendwie wach ist und kaum irgendwie da ist. Das war so schrecklich. Ja. So, das ist wirklich, was das Wort Gottes sagt. Ja. Dämonische Mächte übernehmen uns und kommen in unser Leben und binden uns und quälen uns. Okay, kommen wir zu einem nächsten ganz, ganz, ganz wichtigen Bereich und das ist der Bereich der Unreinheit. Ein Riesenproblem in den Gemeinden und auch in Leiterschaft ist Pornografie. Ein Riesenproblem und es beraubt und es zerstört und es bindet und es bringt so viel Fluch. Und das Wort Gottes ist so klar über diesen ganzen Bereich der sexuellen Unreinheit, Ehebruch und jegliche Art von Sexualität vor und außerhalb der Ehe. Das Wort Gottes ist so klar, wenn wir in diese Dinge hineingehen, wir öffnen unser Leben für den Feind. Weil wir auf eine ganz tiefe Art und Weise uns verbinden mit der Person, mit der wir sexuellen Verkehr haben. Und deswegen ist es notwendig, wenn du in deiner vorchristlichen Zeit sexuellen Verkehr hattest mit anderen Personen, du musst von all diesen Personen dich trennen nach Leib, Seele und Geist. Jede einzelne sagt nicht, ja, Gott hat mir vergeben, alles ist gut. Nein, da sind Dinge entstanden wie unsichtbare Fäden und die müssen durchtrennt werden. Und das müssen wir ernst nehmen. Sprüche 5, Vers 20. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege und auf all seine Bahnen gibt er Acht. Seine eigenen Sünden fangen ihn, den Gottlosen, und in den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Ein solcher wird sterben aus Mangel an Zucht und in der Größe seiner Narrheit taumelt er dahin. Du kannst deinem geistigen Leben einen Todesstoß versetzen, wenn du nicht die Ordnung Gottes beachtest. Und darum gibt es diese massiven Warnungen im Wort Gottes. Und wir sollten klar sein und für uns festgemacht haben, was geht und was geht nicht. Und wo ist die Grenze, wo wir uns abwenden und wo wir sagen, halt, stopp, damit will ich nichts zu tun haben. Das betrifft auch deine Augen. 2. Timotheus, Kapitel 2, 25 ist für mich einer der Schlüsselstellen, wie wir Menschen in die Freiheit führen können. 2. Timotheus. Kleinen Moment, ich hab's gleich. Vers 24, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Wer sind die Widersacher? Menschen in der Gemeinde, die gegen die Wahrheit stehen. Das sind nicht die Leute draußen, die sind alle Widersacher. Für die haben wir keine Verantwortung, außer für sie zu beten und ihnen das Evangelium zu bringen. Aber hier geht es um Menschen in der Gemeinde, die Widersacher sind und sie zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm, vom Teufel, gefangen worden sind für seinen Willen. Das ist eine ganz, ganz markante Schriftstelle, die jede Pfingsttheologie zerstört, die sagt, ein Christ kann keine Dämonen haben. Ein Christ kann so viele Dämonen haben, wie er sich einlädt. Und hier hast du einen Christen, der gebunden ist vom Teufel. Gebunden heißt, er muss tun in diesem bestimmten Bereich des Lebens, was der Teufel will. Nicht, was Gott will, er muss tun, was der Teufel will. Er ist gebunden, er ist nicht frei. Gebunden an was weiß ich, Pornografie oder an irgendwelche anderen Dinge. Und er kommt nicht heraus. Und was ist die Anweisung oder wie ist der Weg, solche Menschen in die Freiheit zu führen? Hier steht nicht, ruft die ganze Gemeinde zum Beten und Fasten. Das ist ein mächtiger Dämon und alle müssen jetzt kämpfen und alle müssen beten und wir müssen sehen, dass wir Sieg bekommen über diesen finsteren Dämon. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Sondern was braucht er? Buße zur Erkenntnis der Wahrheit. Das Einzige, was ihn aus der Bindung herausführt, ist Buße zur Erkenntnis der Wahrheit. Und wenn du das verstehst, dann hast du die Grundidee, wie man Menschen helfen kann. Du musst vom Heiligen Geist dich gebrauchen lassen, ihnen die Wahrheit zu bringen, die fehlt. Und sie anleiten, gehorsam Schritte zu gehen. Eine Seelsorge ohne Gehorsamschritte ist sinnlos, wird keine Frucht bringen, ist Zeitverschwendung. Und die Bibel sagt, kauf die Zeit aus. Da mag vielleicht der arme Mensch, der da die Hilfe sucht, sich gut fühlen, dass wir so viel Zeit für ihn nehmen. Aber vom Gutfühlen wird es nicht besser. Das löst keine Probleme und das lässt nicht den Teufel auf die Idee kommen, okay, dann lasse ich den jetzt los. Der Seelsorger ist so lieb zu ihm gewesen, jetzt lasse ich den frei. Das ist nicht, was die Bibel sagt, sondern Befreiung kommt durch Wahrheit. Und deswegen, jedes Seelsorgekonzept, das nicht auch Jüngerschaft beinhaltet, ist sinnlos. Wir haben einen guten Freund und urplötzlich nach, weiß ich nicht wie viel, 20, 30 Jahren Leben im Heiligen Geist, ist er schwerst depressiv geworden und hat Hilfe gesucht und hat überall gesucht und schließlich hat er im Internet irgendeinen Amerika gefunden und hat gesagt, da fahre ich hin, der kennt sich aus und der hilft. Und wir haben ihn gewarnt und haben gesagt, tu das nicht. Das wäre viel besser, du würdest mal mit denen, die dich kennen, die deine Freunde sind, mal zusammensitzen und mal ein paar Fragen dir fragen lassen in Bezug auf deine Ehe, in Bezug auf deine verschiedene Dinge in deinem Leben. Und da würdest du eher auf die Lösung kommen, als dass du dann nach Amerika fliegst. Und wir haben gesagt, wenn du schon fliegst, nimm deine Frau mit. Fahr da nicht alleine hin, das bringt nichts. Aber er wollte nicht hören und er ging nach Amerika, hat teures Geld bezahlt und kam wieder. Und natürlich, es hat sich gar nichts getan. Und ich sage, was hat der gute Mann gemacht? Hat er sich erkundigt nach deiner Ehe? Nein. Ich sage, wie? Du machst mit dem Seelsorger oder er macht mit dir Seelsorger. Und er hat sich nicht einmal erkundigt, wie eigentlich die Ehe aussieht und was seine Frau so macht und wie das da so läuft zu Hause. Es hat ihn gar nicht interessiert. Hat er gefragt, was deine Freunde sagen über deinen Zustand und wo der Weg? Hat er auch nicht. Ich sage, du bist reingefallen. Du hast Geld sinnlos auf die Straße geschüttet, für nichts. Was ist das für eine Seelsorge, wenn ich mich nicht darum interessiere, wie lebt der Mensch? Was sagt seine geistlichen Leiter? Was sagen seine Freunde? Was hat er für einen Lebensstil? Da liegen nämlich die Antworten. Da liegt die Lösung. so eine Seelsorge, egal welchen Namen die hat, die getrennt ist von Jüngerschaft, Hände weg davon. Lies solche Bücher nicht, engagier dich nicht, versuch nicht irgendwie sowas zu praktizieren. Wir machen Menschen zu Jünger. Das heißt, wir lehren sie, unter der Herrschaft Jesu zu leben. Das hat ganz viel damit zu tun, womit sie sich füllen, wovon sie sich ernähren, wie sie das Wort aufnehmen, wie sie mit dem Wort leben und wie sie dann aufgrund des Wortes, wie der Heilige Geist ihnen das lebendig macht, Gehorsamsschritte gehen. Und in diesem Prozess der Jüngerschaft geben wir ihnen Hausaufgaben, so wie ihr heute Nachmittag eine Hausaufgabe bekommt. Aber ihr seid mündige, freie Menschen, ihr könnt sagen, ich bin hier für Urlaub, Hausaufgabe, was denkt er sich? Kannst du machen, wie du möchtest. Und gib ihnen Hausaufgaben. Bis dahin, und ich glaube, das ist ein notwendiger Prozess von Jüngerschaft, dass du ihnen sagst, welche geistliche Lehre in Form von Büchern oder CDs oder so weiter sie sich anhören. Das Problem heutzutage ist, im Internet gibt es alles. Und neben guten Dingen gibt es sehr viel Schrott und geistliches Gift. Und unabhängige, unbelehrbare, stolze Leute lieben es, im Internet zu surfen und die skurrilsten Dinge sich an Land zu ziehen, die skurrilsten Lehren und Lehrer und Prophetien und Endzeitzeugs und was weiß ich nicht alles und die wildesten Lehren. Und mit denen kommen sie dann, guck mal, was ich gefunden habe. Ich sage, pass mal auf, ich habe dir gesagt, du liest die Bücher, die ich dir vorlege. Und wenn du damit fertig bist, dann will ich wissen, was du daraus gelernt hast. Zeig mir, was du angestrichen hast. Zeig mir, welche Entscheidungen du getroffen hast, aufgrund dieser Dinge, die du da gelernt hast. Und wenn du dann mit all dem durch bist, gebe ich dir neue Bücher. Du bist in Jüngerschaften. Das heißt, ich sage dir, wo die Lehre herkommt. Das finde ich aber straff. Das finde ich aber sehr autoritär. Leute sind freiwillig in Jüngerschaft. Ich sage, wenn du machen möchtest, was du möchtest, dann mach das. Du musst meinen Rat nicht annehmen, aber dann verschwende nicht meine Zeit. Sei gesegnet. Wir haben zu viel Angst. Wir treten zu vorsichtig auf. Wenn da einer ist, der in Nöte ist, sagst du, willst du in Jüngerschaft? Willst du, dass ich dir beibringe, wie man als Christ lebt? Ja, das will ich. Okay. Internet, stopp. Bücher, fertig. Hier ist die Liste, die arbeitest du durch. Ja, das, so können wir nicht auftreten. Das ist ja wie in der Sekte. Nein, in der Sekte werden Leute vereinnahmt und manipuliert. Aber wir sagen ihnen, wo die Wahrheit zu finden ist. Weil der Gebundene hat keine Unterscheidung. Er weiß nicht, was Gift ist und was Gold ist. Er kann das nicht unterscheiden. Weil er eben jung ist im Glauben oder nie gelehrt worden ist und Gott nicht wirklich kennt. Man muss ihn an die Hand nehmen. Und wer das nicht möchte, braucht das nicht. Aber dann lass uns nicht reden von verbindlichen Beziehungen im Leib Christi. Dann lass uns nicht von Jüngerschaft reden. Dann lass uns davon reden, wie es ist. Jeder macht, was er will. Bitteschön. Aber das ist nicht Neues Testament. Im Neuen Testament sehen wir Paulus und die anderen Apostel ganz genauso, die haben erwartet, dass die Gemeinden und speziell die Ältesten der Gemeinden ihnen gehorchen. Ja, Paulus schreibt ganz klar, merkt euch die, die meinem Brief nicht gehorchen. Wie gehorchen? Ja, das ist, was die Bibel sagt, Hebräer sagt, gehorcht euren Führern. Gehorcht euren Führern. Weil geistliche Leiter haben von Gott Autorität bekommen. Autorität nicht zu zerstören, sondern zu helfen und freizusetzen. Und diese Autorität hat ganz klare Grenzen. Und es ist ein Missbrauch von Autorität, ist im Wort Gottes strengstens verboten. So ein Leiter würde nie kommen, ich bin dein Leiter, du wäschst mir jetzt mein Auto. Guck mal, wie dreckig das ist und du bist mein Jünger und du wäschst mir jetzt das Auto. Oder du machst mir den Garten oder die Bügelwäsche oder irgendwas. Das ist nicht Autorität, das ist Missbrauch von Autorität. Die Autorität bezieht sich nur auf die Anleitung im Rahmen des Wortes Gottes. Nur darauf, demjenigen zu helfen, Gehorsamsschritte im Wort zu gehen. Nur darauf, auf nichts anderes. Und niemals dürfen wir Autorität für persönliche Zwecke ausnutzen. Das dürfen wir niemals tun. Aber wenn unser Verlangen ist, wir möchten Menschen freisetzen, dann lass uns doch kühn werden und lass uns nicht immer diese Angst haben. Ja, ich kann dem doch keine Hausaufgaben geben. Warum denn eigentlich nicht? Jeder Geselle sagt dem Lehrling, wo es lang geht. Und selbst wenn der so dumme Dinge sagt, jetzt nimmst du den Besen und fegst den Hof, dann hat der das zu machen. Oder du gehst jetzt Bier holen für die Belegschaft, dann hat der das zu machen. Und kein Geselle hat das Gefühl, oh, jetzt bin ich aber der Despot und jetzt nutze ich die alle aus. Und nein, ein wesentlicher Aspekt ist erstmal dem Lehrling beizubringen, wie der Hase läuft, nämlich Gehorsam. Und durch diese Gehorsamshaltung kriegt er eine Bereitschaft oder eine Fähigkeit, sich etwas sagen zu lassen. So funktioniert es beim Militär, so funktioniert es in der Lehre. Bloß nicht in der Gemeinde, weil wir wollen ja nicht streng sein. Wo kommt das alles her? Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Und das ist schon wieder etwas, womit wir selber dem Teufel Raum geben. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit ist etwas, womit wir dem Teufel Raum geben. Psalm 81, Vers 14, hier klagt Gott: O, dass mein Volk auf mich hörte, Israel in meinen Wegen wandelte, bald würde ich ihre Feinde beugen und meine Hand wenden gegen ihre Bedränger. Also worauf wartet Gott? Gott sagt, ich bin bereit, mich mit diesen Feinden meines Volkes zu beschäftigen und ihnen das zu geben, was sie verdienen, eine gehörige Niederlage. Ich bin bereit und ich bin fähig. Aber was hindert ihn? Der Ungehorsam des Volkes. Er sagt, wenn der Gehorsam da wäre, sofort würde ich kommen und sofort würde ich eingreifen und freisetzen. Oh, da fällt mir eine interessante Geschichte ein, die wir mal erlebt haben. Mitten im Gottesdienst fing auf einmal eine Frau an zu manifestieren. Eine kleine, zarte Schwester, und wir hatten damals schwere Holzstühle, wesentlich schwerer als diese hier, und die waren alle so mit Haken ineinander verkettet. Und sie, das war so eine Reihe von 6, 7 Stühlen, sie lag auf dem Boden, in der Mitte ungefähr von den Reihen, und dann fasste sie mit beiden Händen die Stühle an und sie hob die ganze Reihe hoch. Eine kleine, zarte Person und hat sich dabei sehr merkwürdig benommen und jeder, auch ohne die Gabe der Geisterunterscheidung, konnte wissen, das ist jetzt hier eine klassische dämonische Manifestation. Hättest du auch gewusst, nicht wahr? Oder hättest gesagt, teste die Stühle oder was ist mit der her? So, wir haben sie da unter den Stühlen hergeholt und ins Büro und waren ganz klar, das ist der Teufel, den treiben wir jetzt aus in Jesu Namen. Und dann ging es erst richtig los, das Theater, und wir hatten Sorge, die macht uns das ganze Mobiliar kaputt. Diese kleine, zarte Person ist so wild geworden und so gewalttätig geworden, dass man Mühe hatte, irgendwie sich am Herrn festzuhalten und der Angst jetzt Raum zu geben. Und je mehr wir geboten haben, umso wilder wurde das ganze Spektakel. Und wir haben gedacht, das ist der falsche Weg. Halt, stopp. Wir hören erstmal auf. Heiliger Geist, was ist hier los? Was sollen wir machen? Wie sollen wir vorgehen? Da kannten wir bestimmte Dinge noch nicht und dachten einfach, hau drauf ist die beste Methode. Ja? Und es geht darum zu zeigen, wer ist der Stärkere, ja, der Dämon oder wir. Um das geht es nicht. Es geht nie um, wer ist stärker. Jesus ist stärker. Jesus hat den Teufel schon besiegt. Es geht immer um Anrechte. Es geht nicht um die Frage, wer ist stärker, sondern wo hat der Feind ein Recht? Und du wirst niemals den Heiligen Geist und speziell das Wort der Erkenntnis mehr erleben als in solchen kritischen Situationen. Weil der Heilige Geist möchte die Person freisetzen. Er ist viel, viel interessierter daran als wir. Und wir haben gesagt, was ist hier los? Woran liegt es? Was sollen wir machen? Und der Heilige Geist offenbarte sehr präzise Eifersucht. Und wir haben sie gefragt, was ist mit Eifersucht? Und dann brach das aus ihr heraus. Ihr ganzes Leben war sie benachteiligt. Die Schwester war die Erfolgreiche, die Beliebte, die Begehrte, die im Mittelpunkt stand. Und sie war immer daneben und sie war immer abseits und sie galt nichts und die Schwester galt alles. Und sie entwickelte Hass und Eifersucht auf ihre Schwester. Und da war massiv Hass auf ihre Schwester in ihrem Herzen. Und das hat sie bekannt und Gott um Vergebung gebeten für diesen Hass und für diese Eifersucht. Und kaum war die mit ihrem Gebet fertig, fuhr dieser Geist einfach aus. Wir haben noch nicht mal neu geboten. Der fuhr einfach aus, sang und klanglos, ohne noch einmal irgendwie ans Mobiliar zu gehen oder irgendetwas. Wir denken dann, boah, das sind mächtige Geister, komm, die ganze Gemeinde, alle beten, Leute, brecht den Gottesdienst ab, alle müssen jetzt powern, müssen schreien und müssen hier Action machen. Hallo, es ist ein besiegter Feind, das sind nur Hunde. Die treten wir und weg. Aber wenn sie ein Recht haben zu bleiben, dann sind sie wie Bulldozer und beißen sich in der Wade fest und würden eher sterben als loslassen und machen ein Riesentheater. Dämonen sind besiegt. Und das Einzige, was ihnen noch Kraft gibt, ist die Sünde. Dämonen, um zu bleiben im Leben eines Menschen, brauchen immer Anrechte. Und die Frage ist nicht, ja, wo kommt das alles her? Und die Leute können stundenlang Geschichten erzählen von ihren Vorfahren und von ihren Eltern und vom Missbrauch und von satanischen Dingen und. Das ist alles uninteressant. Die Frage ist, dieser Mensch ist doch ein Kind Gottes. Wieso hat dieser Mensch keine Autorität, im Namen Jesu diesen Mächten zu gebieten zu gehen? Warum gehen die nicht? Der hat sicherlich viele Male gebetet und auch selber widerstanden. Warum gehen die nicht? Das ist die Frage. Und die Autorität wird außer Kraft gesetzt durch Leben in Sünde. Wir haben nicht Autorität automatisch oder nur durch die Tatsache, wir sind Kind Gottes. Wir haben Autorität, wenn wir gemäß dem, was der Heilige Geist uns gezeigt hat und von uns erwartet, leben. Dann haben wir Autorität. Und Gott wird niemals sagen, das ist mein liebes Kind und ich lasse das nicht zu aus lauter Liebe, dass die Dämonen dieses Kind quälen. Wenn dieser Mensch den Dämonen Raum gibt, nicht einmal Gott kann etwas tun. Das Einzige, was er tun kann, ist Licht zu geben über die Sünde und die Person aufzurufen zur Wahrheit. Und das tut er in der Regel durch den Seelsorger, durch den, der diesen Menschen in die Freiheit führen will. Weil der ist noch so in dem Alten drin, dass er das gar nicht irgendwie wahrnehmen kann. Aber Gott zeigt uns dann, was ist da los? Und dann können Schritte gegangen werden in die Freiheit. Die Wahrheit macht frei. Es geht nur darum, wo fehlt es an Wahrheit, nicht wer ist stärker. Wenn du das verstanden hast, dann kannst du Menschen führen und hineinbringen in die Freiheit und ihnen beibringen, mit dem Wort Gottes zu leben und eine Identität zu bekommen nach dem Wort Gottes und mit allen Lügen zu brechen. Lügen von Minderwertigkeit, von Ablehnung und was es da alles für Lügen gibt.